Wir sind nicht nur Medizin-Podcaster, wir sind heute auch Medizin-Historiker. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du hast Historie, medizinische Forschung und Fernsehen miteinander verbunden. Das klingt aufregend.
Ja, aber das war ja ein Vorschlag unseres Kollegen, wohlgemerkt. Das kann ich mir nicht an meinen Faden heften.
Ach so, du bist gar nicht selber auf das Thema gekommen.
Nee.
Okay.
Gruß an David. Mhm. Der hat eine Tagesschau ausgegraben vom 26.10.1961.
Mhm. 61?
61. Okay. Und das Schöne daran war, man sah, wie ein Hubschrauber an einem langen Seil eine große Kiste von 8,10 Meter Länge und 3,80 Meter Breite transportierte und auf einer Wiese absetzte. Einen sogenannten Klinokopter. Eine Rettungsstation.
Aber so eine Kiste, also du nennst das jetzt Kiste, aber das hat doch die Ausmaße eines Baucontainers, oder?
Genau.
Okay.
Genau. Es sah auch aus wie ein Baucontainer, es schwankte auch wie ein Baucontainer, den man eben an einen Hubschrauber hängt. Und das Ding nennt sich Klinokopter, war damals eine neue Entwicklung aus Hannover, Langenhagen. Von einer klitzekleinen Firma, von einem Kleinfabrikanten, wie es so abschätzig hieß.
Aha.
Und dieser Kleinfabrikant hat eben etwas in eine Zeit geworfen, vielleicht war es zu früh, aber die Idee war trotzdem gut. Mhm. Also in der aktuellen Folge, die sich damit beschäftigt, da haben die das, glaube ich, falsch eingeordnet. Es sah so aus, als wenn man damit Kranke wegtransportieren sollte. Dafür ist das Ding ungeeignet, weil wenn du an einem Seil hängst und dann am Hubschrauber, das schaukelt so, das hält weder der Arzt noch der Patient aus.
Ja, ja. Und die Vorstellung, dass du da drin bist mit noch Equipment, möglicherweise aus Glas oder irgendwas Zerbrechliches und dann fliegen die Leute da übereinander her, das ist ja Quatsch.
Genau. Aber der Gedanke ist gar nicht so blöd. Also 1961, sehr früh, in einer Zeit, in der es ein organisiertes Rettungswesen einfach überhaupt nicht gab, war hier der Gedanke, dass man einen sozusagen kleinen Operationssaal plus einen zweiten Raum, der in dieser Kiste drin war, also zwei getrennte Räumlichkeiten, der eine war mit Narkosegerät, Röntgengerät und einem Tisch, der zu kleineren Eingriffen geeignet war. Der zweite war einfach nur ein Behandlungszimmer und das dritte war, man konnte ein Zelt herausziehen und dann aufbauen, sodass man dort quasi eine Intensivstation für 3, 4, 5, wie auch immer, Verletzte, Schwerverletzte hatte. Schnell, effektiv durch die Luft.
Jetzt nehme ich an, dass das medizinische Personal, während der Container transportiert wird, im Hubschrauber sitzt.
Davon gehe ich jetzt mal aus. Bei der Vorführung, die da damals in der Tagesschau gezeigt wurde, war es eigentlich ganz lustig, weil die landeten an einer Stelle, wo eben ganz viel Presse, Interessierte, Politiker, alles Männer übrigens, Männer mit Hüten.
61 halt.
Ja, genau. Da gab es keine Frauen. Männer mit Hüten, alle in Grau, aber in Schwarz, in Schwarz-Weiß sieht ja Blau grau auch grau aus. Okay. Nein, und der Witz war, dann eilten sie und dann liefen einige Leute aus dem Container raus mit einer Liege in der Hand und einer von denen war Arzt. Mhm. Da ist bemerkenswert, dass der Arzt mit anfassen muss. Das ist eigentlich völlig unangemessen.
Unter eurer Würde, ne?
Unter unserer Würde. Klar. Aber weil er eben keine Hand frei hatte, weil er mit anfasste, trug er seine Zigarette im Mund. Das war ein göttliches Bild. Der rauchte beim Laufen.
Also erstens war der Arzt damals ein schlechtes Vorbild und entwickelte möglicherweise selber dann ein Lungenemphysem später. Aber das ist ja auch 61. Ärzte rauchen. Es gibt noch keine Gurtpflicht. Also es gab vor allem hinten in den Autos größtenteils auch noch keine Gurte. Das war auch noch Anfang der 70er so. Denn da war ich Kind und weiß, wie ich bei langen Fahrten nach Westdeutschland, wie wir damals gesagt haben, in Berlin, immer schön auf der Rückbank lag.
Genau.
Mit meinem kompletten Bettzeug, Kissen, Decke und jeder Menge Comics. Das war ganz normal. Da hat sich jetzt niemand Sorgen gemacht, dass der Junge durch die Fensterscheibe fliegt. Und bin ich auch sehr selten.
Also das, gar nicht. Moment, das war, bei uns war es genauso, wir fuhren, wenn wir in den Urlaub fuhren, nach Italien etwa.
Aber du Armer hattest ja einen Bruder, du konntest ja nicht liegen hinten.
Doch. Wir lagen da so zerknollt, das ging dann irgendwie schon. Aber der Fußraum war eben zugestopft mit Sachen. Es war eine Liegefläche und auf der Liegefläche haben wir eben gelegen. Und meine Eltern fuhren dann in der Regel abends los, um morgens, wenn die Jungs wieder unerträglich aktiv waren, da zu sein oder so gut wie da zu sein. Und es gab keine Gurte hinten, es gab keine Gurte vorne. Als es dann Gurte vorne gab, gab es riesen Ärger, weil das ist ungesund und bei Frauen macht es die Brüste kaputt und das schädigt mehr, als der Aufprall selber schädigt. Und es gab ja so Dreipunktgurte, die passten sich ja nicht automatisch an. Wobei ich glaube, dass der Erfinder des Dreipunktgurtes die Erfindung nicht hat patentieren lassen, sondern freigegeben hat. Aus der Einsicht heraus, dass möglichst schnell möglichst viele Leute diesen Gurt nutzen sollten.
Also das wäre ja bemerkenswert.
Ja, ich glaube, das ist jetzt so eine dumpfe Erinnerung. Aber das war eine Zeit, in der die Leute ja auch wie die Fliegen starben im Straßenverkehr. Also das klingt jetzt alles niedlich, wie wir dann da nachts Richtung Süden gefahren sind.
Ja, die nicht verunfallten, das war auch schön.
Ja, genau.
So muss man es ja sagen. Ja.
Genau, die paar, die nicht verunfallt sind, fanden es gut. Kopfstützen gab es übrigens auch nicht. Kopfstützen sind ja nicht komfortabel primär, sondern wenn dir jemand mit geringer Geschwindigkeit hinten reinfährt, dann knallt dein Kopf ohne Kopfstütze nach hinten. Da macht es kurz Klick, dann hast du einen Dorn deiner Wirbelsäule im Rückenmark und dann hörst du auf zu atmen. Das ist
nicht schön.
Man stirbt daran. Nee, das ist gar nicht schön. Und ich habe, weil ich das wirklich spannend fand, ich habe nachgeguckt, die hatten damals pro Jahr 17.000 bis 19.000 Tote pro Jahr im Straßenverkehr.
Das ist das Sechsfache von dem, was wir heute haben, oder?
Wir hatten 2022 2.788.
Ja.
Aber wir hatten damals nur 4,5 Millionen Autos und heute haben wir 48. Wow. Das heißt, das Risiko war damals um den Faktor, ich habe das so schätzwert, 60 bis 70 Mal höher als heute. 60 bis 70 Mal, das ist irre. Hinzu kommt, es gab einfach überhaupt kein Rettungssystem.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also ich hatte gedacht, okay, man hat ja Rettungswagen, man hat Rettungshubschrauber. Wofür braucht man also so einen Container? Höchstens, wenn jetzt massenhaft auf der Autobahn verunglücken, dann macht es ja Sinn. Dann kann ich 10 Hubschrauber schicken. Ja. Da muss man ja vor Ort viel machen. Das wäre meine Idee gewesen. Aber du sagst, damals gab es diese ganze Infrastruktur noch nicht?
Nee. Also entweder wurden die Verletzten durch Freiwillige abtransportiert. Das klingt jetzt ja erstmal nicht schön.
Also andere Autofahrer, die sagen,
du bist verletzt, ich fahre dich irgendwo hin. Ja.
Krass.
Ja, und ein Beispiel kenne ich aus der eigenen Familie. Also ein Cousin von mir starb im Alter von 11 Jahren bei einer Radtour, weil er von einem Autofahrer überfahren wurde. Der 11-jährige Cousin war schuld. Das macht die Sache aber nicht weniger tragisch. Und der Fall war wirklich genauso wie jetzt hier beschrieben. Der Fahrer hat ihn eingepackt und ins Krankenhaus gebracht. Ich meine, das
gut,
ist
immerhin,
ja,
ne?
Ja,
immerhin.
Moment, nein, ja. Das ist ja erstmal positiv, dass der was getan hat. Also, das war nicht nur keine Unfallflucht, sondern er hat alles versucht. Der Junge starb trotzdem. Aber es gab eben kein Rettungssystem wie heute. Und dann gab es so eine lustige Formulierung, Rückspiegelrettung. Das heißt, die hatten dann zum Teil Transport mit einem Fahrer, also es waren eher Taxen, die möglicherweise Blaulicht hatten oder auch nicht. Und die Kontrolle des Verletzten bestand darin, dass man eben der Fahrer in den Rückspiegel guckte, im Sinne von, lebt er eigentlich noch?
Ach du Scheiße.
Ja, das sind, es gab überhaupt erst die ersten organisierten Notfahrzeuge in diesem Sinne, gab es erst in den späten 60er Jahren. Die Luftrettung wurde erst in den 70er Jahren erfunden. Wow. Das gab es alles vorher überhaupt gar nicht. Das heißt, du wurdest nicht nur vom Auto überrollt, du wurdest dann auch einfach liegen gelassen. Also nicht liegen gelassen, aber bis da ein wirklicher Notarzt vor Ort war, konnten einfach Stunden vergehen.
So, und das heißt, also ungefähr 10 oder 15 Jahre wäre der Klinokopter, der 61 vorgestellt wurde, gebaut von einem Kleinfabrikanten aus
Langenhagen bei Hannover.
Langenhagen bei Hannover wäre für 10 oder 15 Jahre ein Segen gewesen und danach immer noch für bestimmte Fälle, wie ich gerade gesagt habe, Massenunglücke und so weiter, da bringst du halt 2, 3 Klinokopter hin für die allerschwersten Fälle, können an Ort und Stelle operiert werden, müssen kaum transportiert werden und so, wäre das ja immer noch eine gute Idee. Aber das Einzige, was geblieben ist, ist dieser Beitrag in der Tagesschau. Das Ding hat es nie gegeben?
Das Ding hat es nie gegeben. Es ist ja auch vielleicht nicht die falsche Antwort auf die Problematik. Also was man gebraucht hätte, wäre eine kleinere Lösung. Mhm. Eine kleinere Lösung, die in größerer Stückzahl überall hinkommen kann. Dann gibt es einen Fall, oder wir hatten es ja schon erwähnt, die Björn Steiger Stiftung. Die hatte ich erwähnt. Mir war nicht klar, wie die entstanden ist. Ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, was dahinter steht. 1969 gab es einen tragischen Unfall, nämlich der 8-jährige Björn Steiger kam bei einem Autounfall ums Leben. Und das Tragische war eben, dass es eine Stunde dauerte, 1969. Wir sind jetzt nicht mehr 1961, sondern immerhin schon 69. Es dauerte eine Stunde, bis nach dem Unfall ein Arzt vor Ort war. Und dann haben seine Eltern die Björn Steiger Stiftung ins Leben gerufen, die also bis in die heutige Zeit mit sehr viel Geld sehr viel Dinge tut für die Lebensrettung im Straßenverkehr. Also erstmal sind die mitverantwortlich, dass wir heute eine einheitliche Notrufnummer haben, 112. Und wenn du 110 wählst, ist auch egal, dann schalten die um. Aber du musst jetzt nicht dich erkundigen, bin ich jetzt gerade in der Grafschaft Bentheim und welche Notrufnummer gilt in der Grafschaft Bentheim? Nein, es gilt bundesweit dieselbe und ich glaube sogar europaweit. Dann hat die Björn Steiger Stiftung dafür gesorgt, dass wir Notrufsäulen haben in riesiger Zahl. Und man kann ja die Bedeutung nicht überschätzen, dass du in einer solchen Situation dir einfach nur diese 3 blöden Ziffern merken musst und dann hast du jemand, den entscheidenden, richtigen, wichtigen am Telefon.
Ja.
So, dann haben die Notrufsäulen installiert in riesiger Zahl. Das ist heute nicht mehr nötig, weil wir alle Handys haben oder weil wir Autos haben, die automatischen Notruf absetzen oder weil wir Smartphones haben, die automatisch einen Notruf mit Ortung absetzen. Aber als es das noch nicht gab, waren die Notrufsäulen lebensrettend. Die waren überall und die waren auch gezeichnet im Sinne von die und die Nummer, der und der Ort. Und das war eben auch eine Möglichkeit, schnell Leute, Notarzt, Rettungswesen an den Ort zu kriegen. Babynotarztwagen haben die eingeführt, weil die Anforderungen für Babynotfälle natürlich ganz andere sind als bei Erwachsenen. Die haben dafür gesorgt, dass an allen Ecken Defibrillatoren hängen mittlerweile. Diese Dinger, die ich gerne als Deppendefibrillator bezeichne, die einfach nur dazu da sind, du kannst mit einem Defibrillator einen Menschen retten, aber nicht töten. Wenn du alles falsch machst, wenn du einen Gesunden mit dem Defibrillator behandelst, wird er am Ende nicht tot sein.
Gut, es sei denn, du bist ein Psychopath, du kannst mit einem Defibrillator jemanden auch den Schädel einschlagen. Aber du meinst nicht die vernünftige Anwendung eines Defibrillators.
Ich bin einverstanden. Der Versuch einer Anwendung wird nicht tödlich enden. Und deswegen ist es einfach wichtig und richtig, das Ding zu nehmen. Und wenn man den Verdacht hat, dass jemand einen Herzstillstand hat, wenn der sich nicht mehr meldet, wenn der nicht mehr reagiert, wenn er nicht atmet, dann kann man das tun.
Hast du einen?
Nicht zu Hause, aber wir haben natürlich im Ärztehaus bei uns einen.
Also es ist nicht, dass ich denke, ich brauche hier einen, den ich dann an mir selber anlege, wenn was ist. Aber ich habe eine Zeit lang tatsächlich gedacht, ey, die Dinger kosten 1.300 Euro oder so.
Ja.
Keine Ahnung, wenn ich alleine nur den 5 oder 10 Häusern um mich rum sage, ich habe einen, wenn was ist, dann sind da 20, 30 Menschen. Die Chance, dass einer von denen vielleicht mal einen Herzstillstand hat, ist gar nicht so klein vielleicht. Also weißt du, was ich meine? Und mich wundert, also du als Arzt, habe ich gedacht, könntest einen haben, ja?
Ich weiß genau, was du meinst. Und wenn du mich in 10 Jahren nochmal fragst, halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass ich dann Ja sagen muss oder Ja sagen kann. Mhm. Und der Gedanke, dass man, sagen wir mal, in der Nachbarschaft sich einen teilt oder du einen auf die Terrasse hängst, das ist ja wichtig, der muss draußen sein, damit andere dann kommen können. Aber wenn aber wenn die Nachbarn wissen, bei dir hängt das Teil, ist das eine ausgesprochen gute Idee. Ich glaube, die Dinger werden sogar bis heute von der Björn-Steiger-Stiftung zumindest unterstützt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube das. Aber vermutlich nicht auf deiner Terrasse, sondern an irgendwelchen öffentlichen Orten. Aber in dem Sinne ist deine Terrasse ja ein öffentlicher Ort für die Nachbarschaft.
Ja, genau. Für die Leute, die dann Bescheid wissen. Klar.
Genau. Also jedenfalls hat sich durch solche Initiativen, aber eben auch insgesamt unglaublich viel getan. Und das spiegelt sich eben wieder in dieser drastischen Reduzierung der Toten, die wir haben, wobei ich die Zahl für völlig unakzeptabel hochhalte. Ich nerv euch ja immer auch in der Sendung 2 auf 1 mit bösen Anwürfen gegen Verkehrsminister, jeweils aktuelle. Wir haben, das wissen auch alle, wir könnten mit einem Federstrich die Zahl von 2.788 Toten drastisch reduzieren, indem wir nicht auf der Autobahn Tempolimit, sondern auf Landstraßen ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde einführen würden. Das gab es sogar mal kurzfristig, aber nur ganz kurz und dann wurde es wieder abgeschafft. Jetzt ist Tempo 100. Das ist auf Landstraßen, finde ich, an ganz, ganz vielen Stellen völlig unangemessen. Und wenn wir das ändern würden, würden wir von diesen 2.788 wahrscheinlich 2/3 der Toten einfach ihnen das Leben schenken.
Wow.
Ich finde es einen charmanten Gedanken, einen Verkehrsminister wegen Unterlassung mit Todesfolge zu verklagen.
Ich fände es vielleicht charmanter, wenn irgendeine Partei mal Wahlkampf machen würde, auch mit solchen Verbesserungsvorschlägen, also nicht nur zu sagen, ach, das ist gefährlich und so weiter und so fort, sondern vielleicht einfach mal sagen würde, guckt mal, hier dessen Mutter, dessen was weiß ich, ist gestorben, weil wir das nicht gemacht hatten, genau unter den Bedingungen. Ne? Also es ist ja mal so, wenn man fährt, möchte man keine Einschränkung zum Beispiel. Ne? Ist ja klar.
Ja, ja.
Aber wenn man merkt, wie nah einem sozusagen Schicksal gehen kann und dass man selber hätte dran kommen können. Ich glaube, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann ist man viel offener für irgendwelche Beschränkungen.
Ja, und ich glaube auch, dass die Politiker, die ihre Bürger, ihre Wähler total unterschätzen. Ich glaube, dass wir vernünftiger sind, als die glauben, dass wir sind.
Das glaube ich nicht übrigens, aber obwohl ich kein Politiker bin, wir haben es ja gesehen, als mal die Idee war, hier vielleicht in Berlin einen Veggie-Day für die Umwelt einzuführen. Also ist ja ein Wunder, dass man die grünen Politiker, die das vorgeschlagen haben, nicht umgebracht hat.
Naja gut, aber es gibt Dinge, über die kann man sich streiten. Aber ich glaube, bei diesem Tempolimit, da kann man sich nicht streiten. Mhm. Ich glaube, dass man solche Dinge sauber kommuniziert durchaus mehrheitsfähig kriegen würde. Und also das wäre zum Beispiel eine Sache, die hielt ich für wichtig. Was aber wirklich funktioniert hat mittlerweile. Wir haben ein absolut funktionierendes Rettungssystem. Wir haben heute, also ich habe so Zahlen nachgeschlagen in NRW, also es gibt so Zielvorgaben, das ist aber wohl eher Ländersache. Es gibt Zielvorgaben und bei uns ist es so, dass wir innerhalb von 8 bis 12 Minuten, je nachdem ob Land oder Stadt, soll nach Eingang des Notrufs ein Notarzt vor Ort sein. Und 8 bis 12 Minuten, das ist ja nun wirklich ein Wimpernschlag. Mhm. Das ist ja wirklich unglaublich schnell. Also bei uns kommt die Rettung aus der Luft oder mit dem Notarztwagen oder kombiniert. Und sie kommt sehr schnell und sie kommt auch sehr klug. Also die Dinger sind ja so ausgestattet. Du hast einen kompetenten Notarzt im Hubschrauber oder in dem Notarztwagen. Du hast unglaublich viele Medikamente. Du kannst kleinere Eingriffe durchführen, defibrillieren. Also das Rettungssystem ist schon verdammt gut mittlerweile.
Ich habe übrigens jetzt nochmal nachgeschaut. Also in der Tat hat die Björn Steiger Stiftung auch heute dafür gesorgt, dass manche Hersteller quasi einen ordentlichen Rabatt geben, damit man sich diese Geräte leisten kann. Das günstigste Gerät, was es dort auf der Seite auch im Shop zu kaufen gibt, kostet 1115 Euro. Also nochmal billiger, als ich es eben beim Online-Shopping gefunden habe. Und es gibt auch Fördermöglichkeiten. Für wen, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber in der Tat sind die genau an dieser Stelle auch nochmal dran. Und das ist eine tolle Arbeit, kann man gar nicht anders sagen.
Und bei Herzstillstand ist es einfach so, mit einer Herzmassage kannst du den Kreislauf sozusagen am Laufen halten, aber das Herz nicht wieder zum Schlagen kriegen. Mhm. Und das kannst du mit einem solchen Defibrillator mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hinkriegen. Und die Dinger sind so, die erklären ja sogar in Worten, nicht in Grafiken oder so, die erklären ja sogar in Worten, was du jetzt tun sollst. Mhm. Also es spricht schon sehr viel dafür, diese Dinger dann auch wirklich zu benutzen. Und es gibt sie an ganz, ganz vielen Stellen.
Jetzt aber erstmal zum Klinokopter, den gibt es nicht. Und du würdest aber auch sagen, heute brauchen wir den nicht mehr, weil es Leute wie dich gibt. Da wählt man die 116, 117 und dann kommst du. Du bist auch so gut wie ein Klinokopter und du hast keine Kippe im Mund.
Naja, die 116, 117 würde ich dann nun ausdrücklich nicht wählen. Okay. Ich war ein einziges Mal mit Blaulicht unterwegs. Mhm. Und das war so, also ich war auch 116, 117 Arzt, also der Nicht-Blaulichtarzt. Mhm. Aber wir hatten einen Wagen, der normalerweise auch für Notärzte genutzt wird. Und dann hat der Fahrer, man verbringt ja viel Zeit miteinander, ne? Man verbringt ja 12 Stunden miteinander. Und da hat er mir eben gezeigt, wie das funktioniert und wie der klingt und so weiter. Und dann macht er das Martinshorn wieder aus, dann fuhren wir los. Und das war eigentlich ganz niedlich, weil vor uns machten die alle Platz. Das war ein tolles Gefühl, also man fühlt sich wichtig. Bis wir gemerkt haben, das Blaulicht war noch an, das Horn war aus. Sonst hätten wir es ja gehört. Aber das Blaulicht war noch an, es war ein Versehen. Und es ist verjährt, aber jedenfalls, es war ein tolles Gefühl, mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren.
Ich habe übrigens jetzt, wenn die Stiftung so gute Arbeit macht, dann wollen wir ja auch nicht so Halbwahrheiten oder Halbinfos hier stehen lassen. Ich habe jetzt das tatsächlich doch nochmal gefunden. Also nein, bei mir zu Hause auf der Terrasse würde dieser Defibrillator nicht gesponsert werden und das würde auch nicht die Stiftung bezahlen. Sondern was die Stiftung aber macht, ist, sie holt sich Sponsoren, die bereit sind, so einen Defibrillator zu bezahlen, der dann an einem noch öffentlicher zugänglichen Ort als meine Terrasse ist. Zum Beispiel Einkaufszentren und so weiter aufgehängt wird. Und in der Tat kann man auf der Seite der Stiftung aber auch gucken, in welchen Gemeinden, meistens kleinere Regionen oder so, also hier Bodenseekreis, Konstanz oder so, kann man sagen, okay, das ist der Landkreis, da gucke ich, dann kann ich gucken, wo überall diese Dinger hängen. Ja, also das ist sicherlich eine gute Sache und man muss auch sagen, gerade Leute mit Geld, wenn die mal was sponsern oder stiften, ist es ja oft sehr viel mehr Geld als, ich sag mal, gute 1000 Euro. Das sollte wirklich Schule machen, dass da Leute noch mehr investieren und wirklich, dass man guckt, dass zumindest, warum nicht, in jedem größeren Supermarkt oder Einkaufszentrum so ein Defi.
Ja, ja.
Da bin ich sicher, dass schon im ersten Jahr Leute da durchs Leben gerettet bekommen.
Ist so. Es gibt noch eine Sache, eine persönliche Sache, die ich erzählen würde. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass der Notarzt schnell da ist. Es kommt auch nicht nur darauf an, wie er den Patienten behandelt, sondern es ist mitentscheidend, wohin er den Patienten bringt. Und es ist jetzt unter Umständen nicht das absolut Entscheidende, 5 Minuten schneller in der Klinik zu sein, sondern vielleicht ist es wichtiger, 5 Minuten länger zu fahren, weil wir ja auch die entsprechenden Dinge auf dem Notarztwagen haben und die Kompetenz auf dem Notarztwagen auch, 5 Minuten länger zu fahren und in einer Klinik zu landen, die auf diesen Fall vorbereitet ist.
Also ich würde jetzt, sagen wir mal so, mir wird ganz schwummrig, weil ich normalerweise jetzt denken würde, hier in Berlin zumindest, glaube ich schon, wenn ich irgendwas am Herzen habe, dann fahren die mich irgendwo, wo die Leute sich richtig gut auskennen mit der Kardiologie, in die Charité zum Beispiel.
Würde ich auch zum Beispiel denken und ich kenne aber leider aus dem unmittelbarsten Umfeld einen Fall eines Freundes, der einen Herzinfarkt hatte und der den Notarzt selber gerufen hat noch draußen, der war unterwegs, der war mit dem Fahrrad unterwegs, er muss sich gesund gefühlt haben. Und da kam der Notarzt, aber dieser Freund hatte keinen Puls mehr, als der Notarzt da war. Und dann hat der Notarzt den behandelt, okay, und dann ist er mit ihm in eine Klinik gefahren und dummerweise in eine Klinik, die eben nicht spezialisiert ist auf Herz. Mhm. Eine Klinik ohne Herzkatheter. Das ist absurd. Und in fast gleicher Entfernung wäre eine Spezialklinik für Kardiologie erreichbar gewesen, die er nicht angefahren hat. Dieser Fall ist ja erschütternd. Es ist auch nicht klar, möglicherweise war er tot und es war eh nichts mehr zu machen. Das ist möglich, aber es ist nicht sicher. Jedenfalls genauso wichtig wie schnelle Reaktionen, kompetente Behandlung ist dann eben auch die richtige Klinik, die am Ende des Ganzen steht. Das war ein Extrembeispiel, dieses hier, leider. Oder Gott sei Dank ein Extrembeispiel, aber in der Regel funktioniert auch das richtig, nur manchmal eben nicht.
Also solange es noch keinen Klinokopter gibt und wahrscheinlich wird es ja auch nicht mehr geben, alle Leute auf Notarztwerken, bitte achtet darauf, dass der Patient in die bestmögliche Klinik gebracht wird. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.